Vielen Dank, Rana, und danke Ihnen allen, Katrina und Nana, auch für dieses Ereignis. Es ist wirklich eine großartige Angelegenheit. In meiner Arbeit schaue ich mir oft mit halbgeschlossenen Augen die urbane Welt an, wo es darum geht, Formen zu bauen und Konturen zu erforschen, aber auch die Matrix zu erfassen, in der diese Gebäude ineinander bzw. zueinander auch in Bezug stehen. Da sind es natürlich, da gibt es Hochhäuser, Malls, Golfplätze, Flughäfen, Häfen etc. Und diese Infrastrukturregeln, die diese räumlichen Produkte regeln, sind unter anderem sind eigentlich nicht so wie Kabel oder Kanäle, sondern es sind im Grunde genommen räumliche Technologien, so etwas wie multiple operative Systeme für die Stadt. Und diese technologische Matrix ist faszinierend, nicht nur aufgrund des Mixes aus Gewalt und auch in allen bunten möglichen Farben entstehenden Gebilde, sondern auch darum, dass hier eine neue Schicht auf der Erde entsteht. Und weil diese räumliche Sprache auch in die Politik hineinwirkt. Es ist auch eine Geheimwaffe einige der geheimnisvollsten Mächte auf der Welt. Eine dominante Formel, die es gibt, in diesem globalen operativen System, etwas, was unmittelbar mit der Entstehung von Nationen zu tun hat und mit diesem Ereignis auch zu tun hat. Diese Formel, die Free Zone, die Freihandelszone, wenn Sie wollen, vielleicht haben Sie noch nicht davon gehört, aber es ist eine Art Nodalpunkt, sehr großer Nodalpunkt. Das hier ist zum Beispiel ein Video, um eine solche Freihandelszone, zu bewerben. In den meisten Videos kommt es fast vor, als wie ein UFO, was aus dem Himmel herabkommt und landet. Man sieht das dann auch oft in Bezug mit anderen Bereichen der Stadt, mit Wohnbereichen und anderen Anlagen. Diese Zone bietet, anders als Wohngebiete, besondere geschäftliche Möglichkeiten. Das heißt, es gibt eine besondere Art von Sprache, die damit einhergeht, die die modernen Mantras der Urbanisierung auch mit unterfüttert. Es geht auch um Steuern, es geht um günstige Arbeitskräfte, die Erleichterung von Umweltschutzregularien etc. Das hat sich also seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es hauptsächlich um Lagerräume ging, hin entwickelt zu einer umfassenden Formel, um Entwicklungsländer in die Moderne hinein zu bewegen, bis hin zu weit größeren und groß angelegten Programmen in China. Jedes Programm, ob es nun geschäftlicher Art oder anderer Art ist, will sich unbedingt in dieser Zone wiederfinden. Es ist eine perfekte Insel unternehmerischer Veräußerung, wenn Sie so wollen. Es ist jetzt der Keimpunkt einer urbanen Epidemie im Grunde genommen geworden, wo sämtliche sozusagen Themen wie das glitzernde Dubai reproduziert werden. Über die Jahre hat sich also diese Zone von einer herstellenden Einheit, einer Maquiladora, wie sie in Mexiko zum Beispiel existieren, hin zu einer Skyline, zu einer Megastadt entwickelt, wie diese oder jene. Und während es in den 60er Jahren so war, dass es eine Handvoll solcher Freihandelszonen gab, gibt es jetzt Tausende in über 130 Ländern. Einige sind nur ein paar Hektar groß, einige sind Quadratkilometer groß. Es ist sozusagen der Kernpunkt der Entwicklung globaler Technologie und Hauptsitze fast aller globaler Organisationen befinden sich hier in solchen Freihandelszonen. Das ist praktisch der One-Stop-Shop, um in eine Volkswirtschaft einzudringen. Und es wird auch zur Extraterritorialität, die sich selbst verstetigt. Hier sieht man dann solche Visionen, wie man auf Schiffen unterwegs ist, wie man dann in Geschäftsstraßen unterlegt. Da wird eine glitzernde Vision der neuen Urbanität mit heraufbeschworen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es sogar China und Dubai, die das besonders aggressiv verfolgt haben, weil es eine Art Verbindung verschiedener Zonen dort immer gibt, wo fast alles involviert ist. Und das wird dann immer mit dem Beiwort City versehen. Also da gibt es Media City, Dubai Maritime City. Alle haben dann ihre jeweilige Konfiguration und Ausnahmen der allgemeinen Gesetzlage. In der Media City von Dubai gibt es zum Beispiel nur freie Meinungsäußerung für einige Leute, aber es gibt auch die Industrial City. Das ist das Gleiche überall auf der Welt. Hier sehen wir die Hightech City außerhalb von Hyderabad, und es gibt überall auf der Welt ähnliche Phänomene. Und was man auch noch sieht, ist, dass größere Städte, auch Hauptstädte, sehr erpicht darauf sind, ihre eigenen Zonen zu erstellen, die eine Art Doppelgänger sind, die es erlauben, staatliche und nichtstaatliche Akteure einander zu verwenden, als Marke, als Stellvertreter oder auch als Camouflage. Sie hören jetzt im Augenblick im Hintergrund den Sigur Rós Soundtrack, aber es ist im Grunde genommen ähnlich, auch in China. Hier wird es die City in a Box genannt, die Stadt in einer Box, wenn Sie so wollen, mit einer kleinen Ausgabe des Central Parks und dem Rest der Skyline. Oder Astana, die neue Hauptstadt von Kasachstan. Hier ist die Hauptstadt, das Zentrum der gesetzgebenden Macht, ist im Grunde genommen auch eine Handelszone, eine geschäftliche Handelszone. Es ist also das, was ich Extra Statecraft genannt habe, also Staatsgewalt, die sich außerhalb artikuliert, außerhalb des Staates, aber zusätzlich zum Staat auch und komplementär entwickelt. Das ist natürlich nicht eine postnationale Welt, sondern es ist eine Welt, wo der Nationalstaat noch eine Reihe von etwas beängstigenden Partnern, wenn Sie so wollen, und heimlichen Partnern hat. Es gibt eine Reihe von sich überlappenden Formen von Ausnahmen und Sonderbedingungen. Also hier sehen wir zum Beispiel die Fabriken und die Unterbringungen für Arbeitnehmer, die in diesen Fabriken arbeiten, die nach wie vor im Grunde genommen unter extrem schlechten Bedingungen arbeiten, auch wenn das praktisch als eine Art Ausnahme gewährt wird. Es gibt also eine Reihe von Ebenen und von Schichten Bürokratie, die das Ganze auch noch überdecken. Und Arbeitsmissbrauch oder Missbrauch von Arbeitskräften oder Vergehen gegen Umweltstandards werden also mit einer ganzen Reihe von bürokratischen Äußerungen überlagert. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von zwischengeschalteten Unternehmen, die praktisch die entsprechenden Zertifikate auch noch liefern, die gegen weitere Untersuchungen abschirmen. Hier sehen wir zum Beispiel der Bereich, wo eine Fabrik in Bangladesch zusammengebrochen ist, und hier wurden die gleichen Labels angewendet. Letztendlich ist es so, dass diejenigen, die im Besitz dieser Anlagen sind, immer gewinnen. Und diese Werbevideos schauen hinaus in die Landschaft, und da gibt es dann noch die Musik von What a Feeling, nämlich von Flashdance, die das Ganze animiert. Diese Zone kommt aus 30 Jahren Wachstum hervor als eine Art merkwürdige, beabsichtigte Gemeinde mit gefärbten Fontänen, Golfplätzen. Es ist ein Ort, wo alle Esperanto von Qualitätsmanagement sprechen. Sie haben fantasievolle Paläste und Hotels, wo sich die Petrodollar quasi ausruhen können. Und politische Aktivitäten können ganz einfach verbannt werden. Und auch wenn diese Zone nicht das Wirtschaftswachstum geboten haben und im Grunde genommen eine Art Irrationalität darstellt, wird das von globalen Institutionen und von Beratern wie der Weltbank, Deloitte, McKinsey's immer wieder gefordert und gefördert. Es wird gesehen als ein wichtiger Bezugspunkt, um in die Weltwirtschaft eintreten zu wollen. Also die nächsten, auch anderen sich entwickelnden Länder werden auf jeden Fall versuchen, auch so etwas zu schaffen. Und die Formen, die das Ganze hier annimmt, die Gestalt, die das Ganze annimmt, wird natürlich noch absurder. Und ich möchte das ganz kurz hier abspielen, damit Sie sich das ein bisschen so auf der Zunge zergehen lassen können.
The inner design of the palace transforms the image and emotion of the diamond onto the visitor, letting them become a part of the myth of the diamond.
So, das ist das massive Netzwerk. Die besondere Erfindung dieser Extra Statecraft, auf die sich so viele Länder auch ihre eigenen Ausbildungen und Gestaltungen dieser Form auch aufbauen. Das sieht aus wie ein weiterer Vorwand, um die Macht noch weiter zu konzentrieren. Dieser Infrastrukturraum kann auch Anlass geben, darüber nachzudenken, denn man fängt an, auf getrennten Bildschirmen zu sehen. Auf der einen Seite sieht man die Erklärungen, die Gesetze, die Werbeprospekte, wo es um Geschäftsmeilen und die Freiheit da geht. Aber auf der anderen Seite die nicht erklärten Vornamen, die im Grunde genommen auch gewalttätig sind. Es könnte im Grunde genommen dazu verleiten, das praktisch wie ein Hund zu sehen. Man sieht die Namen, man hört Menschen sprechen und man hört Worte, aber das Ganze kann nicht verstanden werden in der Abwesenheit vieler anderer Bezugspunkte zwischen den Dingen. Es gibt ein Potenzial für Gewalt, das mit Worten ausgedrückt wird, aber gleichzeitig auch nicht wirklich ausgesprochen wird. Es ist also einfach zu sehen, dass diese Zone eine Art Anlage eines geschlossenen Kreislaufs hat. Und wenn das in Frage gestellt wird, dann wird es binär. Das heißt, die eigentliche Herausforderung, die davon ausgeht, wird verneint. Die wirkliche Gewalt, die davon ausgeht, ist nicht nur eine Gewalt des gezogenen Schwertes. Und manchmal sieht es noch nicht mal aus wie Krieg oder wie andere Momente der Geschichte, sondern es ist die Gewalt des sich intakt Gebens. Und diese politischen Figuren sind natürlich meisterhaft. Sie koppeln das, was sie sagen, ab von dem, was sie tun. Das, was sie sagen, hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit dem, was sie potenziell an diesen Orten schaffen. Aber diese Superbugs, wenn Sie so wollen, sind die eigentlichen Erfolgsgeschichten darin. Sie verwenden Irrationalität und Fiktion und verbinden das mit einem Appetit zu kämpfen. Darin liegt ja auch die Gewalttätigkeit, die ständig zwischen dem geschlossenen Kreislauf und der binären Verhältnisse existiert. Und sie werden nicht davor zurückschrecken, sie werden nicht zurücktreten, sie wollen auch noch offensiv vorgehen. Aber sie sind natürlich auch Meister der geteilten Wahrnehmung. Sie wissen genau, wie Lügen funktionieren. Sie wissen, dass wenn man nur eine Lüge erzählt, dass das eine schlechte Idee ist. Aber wenn man sehr viele Lügen erzählt, dann funktioniert das sehr viel. Eine Lüge kann natürlich zur Wahrheit und zur Versöhnung führen, aber viele Lügen schaffen eine Art Teflon-Oberfläche, die abwehrt gegen sämtliche Versuche, da einzudringen. In der Extra Statecraft sind die ernsthaften Ansätze wie Manifeste oder die richtigen Antworten werden von ruchlosen und rücksichtslosen Politikern einfach ausmanövriert. Es funktioniert nicht in diesen geschlossenen Räumen, wo man im Grunde genommen eine Art Panzerglas geschafft hat. Es ist einfach zu schwach. Die Wahrheit kommt da nicht gegen an. Und der Designer kann kaum erfolgreich sein oder hoffen, erfolgreich zu sein, wenn er nicht weiß, wie beide Seiten bedient werden müssen. Nämlich die, einerseits die räumliche Veränderung und andererseits die fast irrationellen Ansprüche, die damit verbunden sind. Aber die Arbeit mit diesem Raum inspiriert auch eine neue Form von politischen Aktivismus, eine neue Reihe von ästhetischen und politischen Praktiken. Also jenseits des Masterplans der Designer gibt es auch alternative Ansätze des Designs. Mögliche Protokolle des Zwischenspiels, die nicht Lösungen anbieten, aber explizite Unabhängigkeiten, die sich über Zeit entfalten und vielleicht auch flexibel genug sind, genau darauf zu reagieren, wenn sie im Grunde genommen ausmanövriert sind. Das sind iterative Schritte, die gemacht werden müssen. Es ist vielleicht wie, wenn man Pool-Billard spielt, wo man weiß, dass eine gewisse Sequenz nicht genug sein wird, aber Netzwerke an Möglichkeiten wahrzunehmen, erlaubt, das Spiel in die Länge zu dehnen, über Bande zu spielen, nichts zu direkt. Wenn man das macht, kann man noch Informationen hinzunehmen und es ist besser, das zu wissen, als die richtige Antwort zu wissen. Also wichtiger als die richtige Antwort zu wissen, ist zu wissen, wie man das Ganze angeht. Es erfordert eine ganze Reihe von Zeit und zu viele Beispiele. Die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel von zwischen Dschungeln, Straßen, Breitbandinfrastrukturen. Aber für die heutige Diskussion ist es vielleicht sinnvoll, sich ein Experiment anzuschauen, wo ein solches delikates Zwischenspiel stattfindet, wo es eine Zurückweisung und eine Umwandlung der verbleibenden Punkte des Nationalstaates und der Freihandelszone mit anderen Aspekten verbindet. Diese, hier gibt es Milliarden von Produkten und Millionen von Touristen und günstigen Arbeitskräften, aber zu einer Zeit, wo es 65 Millionen Flüchtlinge gibt auf der Welt gibt, ist es praktisch überhaupt, gibt es zum Beispiel keine Möglichkeit, die Probleme in Syrien zu lösen. Die Migrationsströme sind konstant über die Geschichte hinweg, aber heutzutage werden sie als temporäre Notfallsituationen behandelt und die Staaten, die Nationalstaaten ziehen sich hinter Exklusivität zurück. Diese NGOkratie, wenn Sie so wollen, und die Nationalstaaten bieten Flüchtlingslager an. Das sind im Grunde genommen Aufenthaltslager, die bis zu 17 Jahre Aufenthalt dann herbeiführen. Die Flüchtlingslager oder das Flüchtlingslager wirkt fast wie eine Art perverses Gefängnis, als eine Art Neffe zu der, zum Staat. Und natürlich kann es nur 65, oder es betrifft 65 Millionen Menschen auf der Welt. Und auf der gegensätzlichen Seite war das erste Zeitalter des globalen digitalen Teenage-Krieges hat dieses Phänomen hervorgebracht. Hier sieht man den jährlichen Bericht über ISIS. Jemand, der in diesem Bereich arbeitet, wird normale Aufträge einfach dann zurückweisen, wird versuchen, das Lager dann zu reparieren oder das zu verbessern. Aber anstatt das einfach zu verbessern, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, da einen Raum zu finden zwischen dem Staat und dieser NGO-Kratie, um da nicht nur über Handel zu denken, über die Migration zu denken. Kann die Freizone in diesem Sinne Raum verwenden können. Organisationen von Migranten, nicht kooperativen Menschen eine Reihe von Privilegien ausüben, anstatt einfach nur diese staatliche Gewaltausübung zu verstetigen. Gibt es die Möglichkeit, vielleicht darüber hinaus einen sinnfälligen räumlichen Impuls in diese Debatte einzufügen? Es ist im Grunde genommen der Versuch, hier außerhalb zu stehen und sich zu fragen, ob die Architekten zum Beispiel nicht einfach nur eine geschlossene Räumlichkeit entwickeln könnten, sondern eine räumliche Möglichkeit des Austausches auch schaffen könnten, wo die Nöte und die Talente der Migranten auch genutzt werden können. Es gibt also eine ganze Möglichkeiten von Möglichkeiten, die sich über mehrjährige Möglichkeiten hinweg entwickeln, die natürlich politisch agiler sind. Oder zum Beispiel die Möglichkeit des beständigen Reisens auch zu ermöglichen, für diejenigen, die niemals, oder das Weiterreisen auch für diejenigen ermöglichen, die niemals die Staatsangehörigkeit angestrebt haben. Also man muss bilaterale Beziehungen multiplizieren. Es geht im Grunde genommen um ein sich erweiterndes Zwischenspiel, wo auch das Scheitern in einen Vorteil umgemünzt werden kann und potenziell weiterentwickelt werden kann. Also Zwischenspiel könnte diese binäre Ordnung ablösen durch eine multiple Ordnung. Es ist nicht so, als ob der Freihandel im Grunde genommen sich automatisch in freie Migration umwandeln ließe. Da fragt man sich, das führt immer noch nur zur gleichen Frage. Frei für wen? Es geht also nicht nur um eine weitere Freiheit, sondern um eine weitere, ja, weltbürgerliche Frage, die damit zu tun hat. Und mit einer skeptischen Nachfrage, wie viel Garantien es auch noch braucht, um diese Form von Ausbeutung zu vermeiden. Kann das vielleicht eine Welt sein, die sich da eröffnet, wo man lernen kann, wo man auch eine neue Sprache entwickeln kann, wo man die hier nicht eine Geschichte mehr der Zurückgewiesenen und der Geopferten erzählen würde, sondern eine Geschichte erzählen würde von Leuten, die frei sich überall bewegen können. Und jetzt von der Freiheit befreit und beladen mit neuen Lügen, kann sich der Superbug, quasi der nicht mehr zu bekämpfende Keim, sich frei auch bewegen. Und die Sprache der rechten und linken Politik und auch der neoliberalen Ansätze ist überhaupt nicht in der Lage, sich gegen diese Ansätze zu wehren. Manchmal ist es wichtig, auch seine Opposition auszudrücken. Aber man muss natürlich nicht nur wissen, gegen was man sich wehrt, sondern wie. Das Zwischenspiel ist nicht unbedingt die Lösung oder die richtige Antwort. Aber es ist möglicherweise eine zusätzliche Technik, die flexibel ist, reaktiv ist, informativ ist, die den Gegner letztendlich im Ungewissen lässt und dadurch systemische, räumliche Möglichkeiten bringt, die neue Politiken hervorbringen kann, die sich gegen dieses Camouflage, diese Verdeckung im Grunde genommen richtet, die sich immer wieder in den gleichen Symbolen ergießt. Der Superbug mag es, sich selbst zu sehen, mit einem Fuß auf seinem Nacken. Können wir vielleicht eine Art Möglichkeit erfinden, die darüber hinausgeht und Multiplikatoren findet, um die Veränderung herbeizuführen? Der Aktivist muss schlauer sein, als einfach nur Recht zu haben. Er muss die Grundfesten, die die Macht untermauern, außer Kraft setzen. Der Infrastrukturraum mag möglicherweise die Geheimwaffe der Mächte sein, aber er kann bekämpft werden. Vielen Dank.